HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Die Böden sind staubtrocken, egal wo man sich mittlerweile bewegt.
Das Frühjahr ist sehr trocken. Wir haben aus dem Winter wenig Feuchtigkeit mitgebracht.
Wenn wir nicht in den nächsten Monaten Wasser bekommen über Starkregen, dann werden wir zusehen müssen, wie diese Pflanzen vertrocknen.
Es gab trockene Jahre 1976 und 1996. Die sind aber nicht ganz so extrem ausgefallen wie jetzt dieses Jahr.
Für die Wasserversorgung ist das Rennen jetzt gelaufen im hydrologischen Jahr. Das endet Ende April. Und was bis dahin nicht sozusagen in der Scheune ist, das kommt auch nicht mehr.
Was uns schon überrascht, ist die Dynamik, die die Situation jetzt angenommen hat.
Im Sommer und Spätsommer kann es schon passieren, dass das Grundwasser noch weiter rückläufig sein wird. Dann werden Feuchtbiotope trockenfallen, da wird Wasserknappheit herrschen. Das wird für die Natur und die Fauna viele Konsequenzen haben.
Was kann Wasser da, fragt da der Hesse. Vielleicht auch die von dem Duo Badesalz besungene Oma, die auf dem Trocknen sitzt, für die Nicht-Hessen frei übersetzt. Schau mal, die Großmutter, sie hat ja nichts zu trinken. Kann Wasser da, fragen deswegen heute auch wir, denn wenn die Temperaturen steigen, dann tut das dem Gemüt erstmal gut. Endlich Sommer. Aber derweil ächzen Wälder, Felder und Gärten. Der trockene Sommer des letzten Jahres hat seine Spuren hinterlassen. Lange gab es keinen so trockenen Winter wie den letzten und im Frühjahr dieses Jahres ging es gerade so weiter. Bis der Mai ist ein bisschen ausglich. Seit 10 Monaten liegen die Niederschläge nun unter dem Durchschnitt und das macht sich bemerkbar. Klar, das ist Wetter. Wenn man die Klimaentwicklung noch dazu nimmt, dann kann uns erst recht Angst und Bange werden. Dürfen wir schon in wenigen Monaten vielleicht unsere Felder und Gärten nicht mehr wässern? Die Becken der Schwimmbäder sind leer und das Trinkwasser wird knapp? Kawaseda, Neuigkeiten aus der gemäßigten Zone haben wir getitelt und wollen uns angucken, was aus der Trockenheit folgt. Was pflanzen wir heute und morgen in unseren Wäldern, auf unseren Feldern und in unseren Gärten, damit wir auch in trockeneren Zeiten noch gut versorgt sind? Und wie schützen wir das Wasser, was wir noch haben, auch in Flüssen und Seen? Wie dringend es werden könnte, Antworten auf diese Fragen zu finden, das zeigt uns das Szenario von Daniel Sulzmann.
Deutschland im September 2017. Es hat seit knapp 3 Monaten nicht langanhaltend geregnet. Das ganze Land wartet auf Wasser. Der Rhein liegt trocken. Die Schifffahrt ist eingestellt. In den Voralpen versuchen Milchbauern verzweifelt, an Heu für ihre Tiere zu kommen. Der Preis für Heu steigt und steigt. Die Almen sind braun. An das Mähen ist seit Wochen selbst im sonst niederschlagsreichen Gebirge nicht zu denken. Im Nordosten von Deutschland wechseln sich Staubstürme und Gewitter ab und die Wälder dort sind knochentrocken. Ein Funke und die Wälder Brandenburgs mit einem hohen Anteil Kiefern auf sandreichen, aber nährstoffarmen Böden brennen lichterloh. Und die Meteorologen warnen vor Überschwemmungen durch starke Gewitter. Aus Passau kommen schon Meldungen, dass einzelne Fenster vernagelt werden. Die leidgeprüften Einwohner der Stadt an der Donau wollen sich schützen, falls doch noch Niederschlag kommt. Die deutsche Getreideernte konnte im Juli und August gerade noch mit Verlusten eingefahren werden. Aber nicht überall ist der Weizen überhaupt gewachsen. Ein trockenes Frühjahr hat die sogenannten Sommerungen wie Hafer oder Sommerweizen, der erst im Frühjahr eingesät wird, beschädigt. Denn die Böden in Deutschland sind ganz unterschiedlich. Mal viel, mal wenig Sand, mal viel oder wenig Lehm, mal viel oder wenig Ton. Mit einer Ausnahme. Lössboden, also relativ feiner Lehm und Sand, wie er in der fruchtbaren Wetterau in Hessen vorherrscht, in der Magdeburger Börde oder in Teilen der Kölner Bucht, kommt mit der Trockenheit gut zurecht. Das liegt an seiner Fähigkeit, Wasser zu speichern und Mineralien zu binden. Dort war die Ernte 2017 zwar unterdurchschnittlich, aber immerhin wuchs überhaupt etwas. In anderen Gegenden hat der Hagel die letzten verbliebenen Erntereste vernichtet. Maispflanzen, sonst sattgrün und über 3 Meter hoch, stehen als vertrocknete Stängel auf dem Acker, viele nicht mal hüfthoch. Wenn überhaupt, haben die Pflanzen winzige Kolben eingelagert. Der Bauernverband fordert von der Bundesregierung ein 500 Millionen Euro Sofortprogramm für die geschädigten Landwirte. Und die Versicherungen haben angekündigt, die Prämien für Hagelversicherungen deutlich zu erhöhen. Wer Anlagen zur künstlichen Bewässerung verkauft, kann sich vor Kunden nicht retten. Die sündhaft teuren Geräte, sonst eher im Gemüseintensivanbau eingesetzt, sollen zukünftig auch Getreidefelder mit dem kostbaren Nass versorgen, mit immensem technischen Aufwand für sattgrünen Mais und in den Monaten davor für Getreidehalme mit dick gefüllten Ähren sorgen. Die Landwirtschaftliche Rentenbank in Frankfurt bietet, gestützt von der Bundesregierung, einen zinslosen Kredit für solche Anlagen an. Denn ohne Wasser kein Getreide. Für den Anbau von 1 Kilogramm Weizen braucht man nach Angaben der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz durchschnittlich rund 800 Liter Wasser. Bei einem Durchschnittsertrag von ca. 7 bis 8 Tonnen je Hektar kommen so über 5 Millionen Liter Wasser zusammen, die für eine Ernte auf 1 Hektar Fläche nötig sind. Und da auch die Erntebilanz in Frankreich, in der Ukraine, in Russland im Spätherbst 2017 katastrophal aussieht, schießen die Preise an der Getreidebörse in Chicago nach oben. Dann setzt im Oktober 2017 Regen ein, lang anhaltend, bei mildem Wetter. Aber der kommt viel zu spät.
Daniel Sulzmann mit den Aussichten für September 2017. Trockene Perspektiven, noch ein Szenario. Dr. Hans-Helmut Schmidt, Agrarmeteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Guten Tag.
Guten Tag.
Machen Sie sich Sorgen, dass das so enden wird? Müssen wir mit dramatischer Trockenheit rechnen?
Das kann keiner sagen, aber so große Sorgen machen wir uns nicht. Wir haben ja gesehen, richtig ist, wir hatten jetzt eine sehr lange trockene Periode. Aber es hat ja Anfang Mai doch einiges an Regen gegeben, sodass zumindest die größte Not erstmal gelindert ist. Und wie es weitergeht, das weiß eigentlich keiner.
Im letzten Sommer hatten wir auch eine starke Trockenheit, dann aber wieder Starkregen. Wie hängt sowas miteinander zusammen?
Wenn wir das genau beweisen könnten, dann wären wir schon weiter. Wir vermuten schon, dass es mit der Klimaerwärmung zu tun hat, dass einfach die Extreme häufiger werden. Das beobachtet man auch. Es folgen lange Trockenphasen, wieder langen Regenphasen. Das Problem ist aber, man kann das nicht von Jahr zu Jahr fortschreiben. Sie sagten ja, im letzten Jahr hatten wir bis zum Juli sehr viel Regen, sehr nass gewesen. Die Winzer haben geklagt, die Getreidebauern hatten Probleme und dann irgendwann ist es sehr schnell sehr trocken geworden und das hat sich jetzt bis ins Frühjahr reingezogen. Und jetzt in diesem Jahr ist es eigentlich umgekehrt. Das heißt, wir hatten eine nasse erste Hälfte im letzten Jahr, in diesem Jahr haben wir wahrscheinlich eine sehr trockene erste Hälfte. Das heißt, wir werden mit den Schwankungen leben müssen. Aber dass es jetzt so lange so trocken bleibt, wie das in dem Szenario eben dargestellt war, das glaube ich persönlich nicht.
Aber wir haben eine Trockenheit, die sich ja doch, wie wir im Lauf der Sendung auch hören werden, in manchen Regionen auf eine gewisse Art und Weise, das Wort stimmt jetzt nicht ganz, aber niederschlägt. Also das heißt, die Speicher sind schon langsam ein bisschen leer, oder?
Ja, es ist richtig. Normalerweise leben die Pflanzen von dem Wasser, was im Winter fällt. Das heißt, die Speicher in tieferen Schichten sind wirklich leer. Und alles, was jetzt momentan an Regen gefallen ist, wird erstmal für die direkte Versorgung benötigt. Die Pflanzen haben jetzt momentan genügend in den obersten Bodenschichten, aber unten die Reservoire sind weitgehend geleert. Und wenn jetzt der Sommer wirklich heiß und trocken wird, dann kriegen wir ein Problem.
Und ist das jetzt eine Frage des Wetters, Herr Schmidt, oder ist es das Klima?
Das Klima ist eine Abfolge von Wettererscheinungen. Das heißt, das Wetter ist extremer geworden und das schlägt sich letzten Endes auch im Klima wieder nieder. Nur Klima ist halt ein sehr langer Zeitraum und man kann das nicht an einem einzelnen Jahr festmachen. Man muss viele Jahre betrachten und da beobachten wir eigentlich, dass beim Niederschlag nicht so viel passiert. Der Trend ist eher gleichbleibend. Was wir beobachten ist, dass die Wetterereignisse, die Niederschläge sehr extrem verteilt sind. Wir haben längere Trockenperioden, dann wieder sehr viel Regen auf einen Schlag und das lässt sich nicht genau vorhersagen, wann und wie das passieren wird.
Wir sprechen gleich noch weiter, Herr Schmidt, dann etwas konkreter, wie man auch jetzt in Land- und Forstwirtschaft reagieren kann. Davor gucken wir uns aber erst nochmal die ganz konkreten Auswirkungen an, die die Trockenheit zum Beispiel auch im Ökosystem Wald hat. Wie genau sehen diese Auswirkungen aus? Klaus Pradella hat sich das für uns mit dem Förster im Kroffdorfer Forst angeschaut.
Wenn Harald Voll durch den Kroffdorfer Forst stapft, das mit 4200 Hektar größte zusammenhängende Waldgebiet bei Gießen, dann sieht er überwiegend gesunde Bäume. Und das gilt auch für die weiteren rund 13.000 Hektar Wald, die der Forstamtsleiter noch zu betreuen hat. Allerdings, der insgesamt geringe Niederschlag der letzten Monate macht ihm Sorgen.
Das bisschen an Niederschlägen, auch wenn es 50, 60 Millimeter inzwischen waren, reicht noch nicht aus, um die Dürre, die wir im Boden haben, auszugleichen. Ein verregneter Sommer wäre aus Förstersicht was Wunderbares.
Besonders um die teilweise bereits leidenden Altbestände mit Wasser zu versorgen. Harald Voll hat da zum Beispiel an einigen Standorten hohe Buchen im Blick, bei denen die Krone nicht mehr ausreichend Wasser bekommt.
Man sieht das hier an der einen Buche, die hat sogenannte Spießäste in der oberen Krone. Das heißt, da sieht man nur noch die stärkeren Zweige und Äste, das ganze Feinreisig, wo auch die Blätter gebildet werden, ist inzwischen nicht mehr vorhanden, weil der Baum das abgeworfen hat, da er diese Zweige nicht mehr mit Wasser versorgen konnte. Und wenn wir jetzt wieder so einen trockenen Sommer kriegen, dann wäre dieser Baum ein Kandidat, der uns dann im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr austreiben wird.
Betroffen sind außer den Buchen vor allem auch Fichten.
Die Fichte braucht so im Jahr 600 mm Niederschlag. Wenn es dann weniger wird, wie wir in den letzten Jahren das hatten, dann kommt die Fichte in Trockenstress und das bedeutet dann, dass Borkenkäfer die Fichten befallen können und zum Absterben bringen.
Der Borkenkäfer und nicht mehr austreibende Äste sind aber längst nicht alle Folgen der Trockenheit. Im letzten Jahr haben die Bäume auch den Herbst früher eingeleitet.
Das heißt, wir hatten hier im Raum die Erscheinung, dass die Buchen praktisch schon im August braun geworden sind. Also die Vegetationsperiode 2 Monate früher abgeschlossen haben als normal. Das ist eine Abwehrreaktion der Bäume, die auch normalerweise klappt. Aber dann müssen die Bäume in den nächsten Jahren wieder genügend Wasser bekommen, um diese wieder auszugleichen. Da müssen wir wirklich sehen, wie die Bäume dieses Jahr, wenn es nicht ganz gewaltig regnet, über den Sommer kommen. Und wir befürchten, dass wir eben in der Buche die sogenannte Schleimflusskrankheit kriegen. Also das ist auch eine Abwehrreaktion des Baumes, die aber in großen Teilen auch zum Absterben der Bäume führen kann.
Langfristig bei langanhaltender Trockenheit werden nach den Erfahrungen des Försters auch die Wurzeln anfälliger für Pilzbefall.
Und dann breitet sich im Laufe von Jahren der Pilz in den Wurzeln aus mit seinen eigenen Wurzeln, dem sogenannten Pilzmyzel. Und dieses Pilzmyzel unterbricht die Wasserversorgung und dann vertrocknet der Baum irgendwann nach 5, 6, 7, 8 Jahren. Selbst wenn da genügend Wasser zur Verfügung steht, durch das Pilzmyzel und das Wachstum des Pilzes ist der Baum so weit vorgeschädigt, dass die Wasserversorgung nicht mehr klappt.
Deswegen hofft Voll auch, dass es einen nassen Sommer gibt. Wenn es dagegen in den nächsten Monaten trocken bleibt und erst im Herbst wieder ausreichend Niederschlag fällt, dann könnte es für viele Bäume zu spät sein.
Das wäre dann zu spät für einige Bäume, weil wir hier im Raum des Forstamts Wettenberg im Kroftower Forst im Bereich Reiskirchen schon flächige Absterberscheinungen von Buchen hatten in den letzten Jahren aufgrund der trockenen Sommer. Und wir befürchten, wenn dieser Sommer wieder so trocken wird und das Wasser erst wieder im Herbst kommt, dass dann noch mehr Buchen absterben werden.
Wässern können die Förster bei den großen Flächen nicht. Deswegen bleibt ihnen nur in den Altbuchenbeständen auch junge Buchen nachzuziehen, die dann an die Stelle der Altbuchen treten können. Und die, da ist sich Harald Voll sicher, kommen auch mit der Trockenheit besser zurecht.
Wenn wir weiterhin so trockenen Sommer haben, dann wird sich der Wald anpassen, indem die alten Bäume, die daran nicht gewöhnt sind, absterben. Und die jungen Bäume, die schon mit der Trockenheit, mit der Sommertrockenheit groß werden, die werden sich anpassen. Die werden das überleben. Also der Wald an sich ist nicht gefährdet, nur die Altbestände sind gefährdet.
Der Wald wird weiterleben, sagt dieser Förster im Kroftower Forst im Beitrag von Klaus Pradella. Ein bisschen besorgniserregend klingt es aber schon, Dr. Hans-Helmut Schmidt vom Deutschen Wetterdienst. Sie beraten ja auch Land- und Forstwirte, wie man auf diese Trockenheit reagieren kann. Wir haben eben schon gehört, Bewässerung ist jetzt kein Thema im Wald. Klar, das kann man nicht machen. Kann man trotzdem versuchen, vielleicht die natürlichen Gewässer im Wald besser zu schützen?
Man muss generell versuchen, einfach das bisschen Wasser, was fällt, länger im Boden zu halten. Das betrifft den Wald genauso gut wie die Landwirtschaft draußen. Wobei aber das Problem halt ist, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Streuung extrem groß ist. Wir hatten nasse Jahre, da müssen Sie im Prinzip froh sein, wenn das Wasser weg ist. Und dann müssen Sie 2 Monate später, hätten Sie gern dieses Wasser wieder, was Sie vorher gerne weggehabt haben. Und das ist das Problem, das Ganze zu managen. Sie werden im Obstbau und Gemüsebau, auch in der Landwirtschaft, nicht umhinkommen, irgendwo Wasserspeicher anzulegen, so wie das im Mittelmeerraum jetzt schon der Fall ist, damit sie einfach in Stresssituationen ein bisschen Wasser nachfüttern können. Und sie müssen gleichzeitig Bewässerungsmethoden entwickeln, oder das gibt es ja schon mit der Tröpfchenbewässerung, wo sie viel Spaß haben mit dem Wasser umgehen. Nur sie werden nie so große Flächen wie Weizen oder Getreide generell oder im Wald bewässern können, weil das einfach nicht finanzierbar ist. Man muss sich auf Spezialkulturen fixieren, die auch wirtschaftlich interessant sind und muss gucken, dass man da genügend Wasser hat, wenn man es braucht. Mhm. Wenn man es nicht braucht, dann war es umsonst.
Aber wann soll man denn wie diese Wasserreservoirs anlegen, was Sie eben gerade Landwirten raten? Wie geht das?
Ja gut, in den Mittelmeerländern sind es große Stauseen. Hier bei uns gibt es einzelne Gemüsebauer schon, die sich eigene Reservoirs anlegen, die im Winter das Wasser sammeln, wenn es normalerweise wegliefe, und dann im Sommer ganz gezielt ihre Kulturen, ihre Erdbeeren zum Beispiel jetzt, wo es ein paar Tage sehr heiß und sehr trocken ist, oder dann, wenn es sehr knapp wird, mit Wasser auch die Äpfelbäume bewässern, damit sie einfach diese Stressphasen überbrücken können. Weil ansonsten geht es auf den Ertrag, so wie der Wald seine Probleme haben wird, so werden auch die Obstbäume und die Gemüsepflanzen ihre Probleme haben, wenn sie kein Wasser kriegen.
Und mit Tröpfchenbewässerung meinen Sie, dass man das Wasser wirklich direkt an die Pflanze bringt, nicht irgendwo oben drüber spritzt?
Nein, es liegen Schläuche an den Pflanzen, aus denen ganz, ganz langsam Wasser tropft, genau an die Wurzel und ganz gezielt, und es geht kein Tropfen verloren. Und damit kann man sehr, sehr viel erreichen. Man kann zum Beispiel Weinberge in extremen Trockenlagen mit 50 Liter über die Saison retten. Das ist eigentlich das 5-Gießkannen auf dem Quadratmeter. Das haut ein Normalgärtner abends auf seine Beete vielleicht und in der Woche drauf. Und die Obstbauern haben gezeigt, die Weinbauern haben gezeigt, dass sie das mit über die ganze Saison in einem Trockenjahr kommen.
Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, Herr Schmidt, da kann man einfach neue Techniken finden, aber man kann ja auch die Sicht des Försters vielleicht nochmal weiterführen, dass er sagt, ja, die Bäume, die wir jetzt neu pflanzen, die kommen mit der Trockenheit zurecht, also der Wald wird sich verändern, er wird nicht verschwinden. Muss man dann vielleicht auch in der Landwirtschaft einfach sagen, wir brauchen andere Sorten, zum Beispiel andere Rebsorten oder andere Gemüse? Es verändert sich halt, es wird einfach nicht mehr so weitergehen wie bisher.
Das ist eine Aufgabe der Züchter, die auch schon lange in Angriff genommen haben, dass sie einfach Pflanzen gezüchtet haben oder dabei sind, sie zu züchten, die mit weniger Wasser auskommen, die effektiver mit dem Wasser umgehen, die auch vielleicht tiefer wurzeln. Es wird auch eine andere Art der Kulturführung sein. Man wird versuchen, Weizen möglichst schon im Herbst so weit zu bringen, dass die Wurzeln tiefer gehen. Dann hat der keine Probleme im Frühjahr. Und es gibt mittlerweile auch so eine Art Winterweizen, der schon sehr früh gesät wird und wo man erreicht, dass es wirklich tiefe Wurzeln gibt, und dann kommen die gut über das Jahr hinweg.
Aber einfach so das mediterrane Gemüsefeld zu übertragen, wird das funktionieren?
Das halte ich für problematisch, weil wir einfach nicht jedes Jahr die gleiche Trockenheit haben. Und wenn Sie ein mediterranes Gemüsefeld haben und Sie haben ein nasses Frühjahr, dann haben Sie wahrscheinlich nur Fäulnis und Matsch in Ihrem Garten oder in Ihrem Feld. Das ist ja auch nicht das Ziel, sondern Sie müssen sehen, dass Sie sich von Jahr zu Jahr an die unterschiedlichen Situationen anpassen. Und das ist das Problem, was wir hier haben. Es ist nicht bei uns ist es nicht so wie im Mittelmeerraum, wo Sie wirklich davon ausgehen können, dass die Saison immer trockener wird, sondern wir haben eine extreme Streuung. In einem nassen Jahr können drei trockene folgen, aber da gibt es keine Regel und keine genaue Systematik dabei.
Also alles nicht dramatisch, aber Umdenken schadet nicht. Das sind die agrarmeteorologischen Aussichten für trockenere Zeiten oder zumindest Zeiten mit verändertem Wetter. Dr. Hans-Helmut Schmidt, Agrarmeteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Besten Dank. K. Waseda, Neuigkeiten aus der gemäßigten Zone, der Tag in H2 Kultur. Ohne Wasser kein Leben. So dramatisch ist es noch nicht, aber eben Umdenken angesichts veränderter Klimabedingungen ist erforderlich. So viel ist schon bis hierhin klar geworden. Dabei ist Wasser doch etwas so Schönes, erfrischt, bewegt, schmeckt und riecht sogar.
Man kann es riechen. Im Allgemeinen gilt Wasser als geruchlos, aber man kann es riechen. Ich kann mich an den Geruch verschiedener Flüsse und Meere erinnern. Und auch wenn es nicht das Wasser selbst ist, das so riecht, sondern nur die Verbindung von Wasser mit etwas anderem, so ist doch das Schöne an diesen Gerüchen, an die ich mich erinnere, dass es Gerüche des Wassers sind. Ich erinnere mich, wie es nach fließendem, strömendem, lebendigem Wasser riecht. Genauso wie es umgekehrt totes Wasser ist, das stinkt. Es gibt eine besondere Verbindung von Wasser und Geruch. Wenn nach einer langen Zeit der Trockenheit zum ersten Mal wieder Regen fällt und wir hinaus auf die Straße treten, dann wirkt die Luft nicht nur frischer und wie gereinigt. Sie ist voll von Gerüchen. Der auf dem Asphalt verdampfende Regen, die getränkte Erde, das Gras, das Laub, alles fängt nach diesem Wasserguss wieder an zu riechen. Und ein großer Teil der Klarheit und der Frische, die wir nach einem solchen Guss empfinden, rührt daher, dass uns das Wasser die Dimension des Geruchs zurückgegeben hat. Wir nehmen alles stärker, kräftiger wahr, nicht nur, weil die Farben satter, die Kontraste schärfer sind, sondern auch, weil wir die Dinge wieder riechen. Das Wasser hat uns von unserer Geruchsblindheit befreit. Und wir nehmen die Welt wieder mit allen fünf Sinnen wahr.
John von Düffel beschreibt so den Geruch des Wassers in seinem Band Vom Wasser, später mehr von diesem Wassermann. Seit 10 Monaten fällt in Deutschland weniger Niederschlag als im Vieljahresdurchschnitt, nur eine kleine Korrektur schaffte der Mai. Einen so trockenen Winter haben wir seit Beginn der Aufzeichnungen nicht erlebt, beklagte das Frankfurter Grünflächenamt schon im April und warnte vor Brandgefahr im Frankfurter Stadtwald. Aber entspricht die gefühlte Trockenheit auch der statistischen Realität? Anja Lordig hat das mit den Niederschlagsstatistiken der vergangenen Jahre überprüft.
Lachende Kinder am Strand, tropische Temperaturen selbst in Hamburg, fröhliche Menschen in Eiscafés. Gleichzeitig Klimaanlagen, die versagen, überforderte Kliniken, Menschen, die unter der Hitze zusammenbrechen. Das ist der Jahrhundertsommer 2003. Er tötet 7000 Menschen allein in Deutschland. 2002, ein Jahr zuvor. Ganze Teile von Süd- und Ostdeutschland werden überschwemmt. Durch die sogenannte Jahrhundertflut sterben 37 Menschen. Die Aufräumarbeiten kosten rund 15 Milliarden Euro. Deutschland, ein Land des extremen Wetters? Zunehmend seit etwa 30 Jahren. Die Temperaturen sind seitdem im Schnitt um 0,7 Grad gestiegen und die Zahl der Starkniederschläge hat sich vervielfacht. 2015 brach Kitzingen, ein Ort in Unterfranken, gleich zweimal den Hitzerekord mit einem Wert von 40,3 Grad Celsius. 2000 war das wärmste Jahr des 20. Jahrhunderts. Auch 2007 war ein Rekordhitzejahr. 10 der 16 wärmsten Jahre in Deutschland fallen in das 21. Jahrhundert. Vor allem die Winter wurden in den letzten Jahren wärmer. Auch die Temperaturen im Frühling und Sommer haben zugenommen. Die Jahreszeiten haben sich nach vorne verschoben. Das Schneeglöckchen, das den Vorfrühling einläutet, blüht heute 10 Tage früher als vor 40 Jahren. Die frühen warmen Temperaturen könnten bald auch den Kuckuck umbringen. Andere Vögel fangen früher an zu brüten und der Zugvogel kommt zu spät zurück nach Deutschland. Dann, wenn keine Nester mehr da sind, in die er seine Eier legen kann. Durch die höheren Temperaturen wird es zum einen trockener, zum anderen kommt es öfter zu sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen. Durch die Hitze verdunstet mehr Wasser. Da mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, kann die auch mehr Wasser speichern, das dann in starken Niederschlägen abregnet. 2013 fielen in Bayern 400 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 90 Stunden, deutlich mehr als die Hälfte der üblichen Jahresmenge in ganz Deutschland. 2016 gab es schon wieder ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser, genauso wie 1997, 1999, 2005 und 2010 in unterschiedlichen Teilen Deutschlands.
So haben sich also Temperaturen und Niederschläge in den letzten Jahren entwickelt. Manchmal ist auch zu viel Wasser da und es gab auch schon in der Vergangenheit trockene Jahre. Die Gemeinden und Wasserversorger wissen dann durchaus, was zu tun ist, damit nicht irgendwann aus unserem Wasserhahn nur noch ein Rinnsal fließt. Dr. Konstantin Alzheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, der Versorger der Rhein-Main-Region. Guten Tag.
Grüß Gott allerseits.
Wie sicher ist denn eigentlich die Versorgung in der Rhein-Main-Region, wenn man jetzt zum Beispiel so einen etwas trockeneren Winter hat? Wann wird's knapp?
Also die Versorgung ist sicher. Das liegt vor allem daran, dass 50% des Wassers für Frankfurt beispielsweise aus dem Hessischen Ried stammt. Und im Hessischen Ried praktizieren wir Grundwasseraufbereitung. Das heißt, wir füllen das Grundwasser permanent auf aus dem Flusswasser des Rheins und haben damit ein Wasserreservoir, was für trockene Zeiten Vorrat bietet. Also in Feuchtzeiten wird Wasser aufgefüllt, Grundwasser aufgefüllt, sodass die Trockenzeiten gut überstanden werden können.
Das heißt, 50% kommen aus dem Hessischen Ried, sagen Sie, mit Unterstützung des Rheins. Wo kommen denn die anderen 50% her?
Also die kommen zu in etwa gleichen Teilen aus dem Kinzigtal, dem Vogelsberg und ein kleiner Teil auch aus dem Stadtgebiet Frankfurt selbst.
Irgendwann wird das wahrscheinlich dann im Vogelsberg auch fehlen, wenn es eine sehr, sehr trockene Zeit gibt. Und wenn es jetzt also, wie in unserem dunklen Szenario vorhin in der Sendung skizziert, sehr trocken weitergeht, wann wird das dann für die Wasserversorgung wirklich knapp?
Also wir glauben nicht, dass es wirklich knapp wird. Wir planen sehr vorausschauend. Und wie gesagt, Sie haben recht, die Quellen auf dem Land, die versiegen dann in Trockenzeiten, beziehungsweise dort darf nicht mehr gefördert werden. Aber wir haben klimaunabhängig im Hessischen Ried die Möglichkeit, aus dem Rheinwasser eben ein Reservoir an Grundwasser zu befüllen. Und daraus leben wir in Trockenzeiten. Und dieser Mechanismus funktioniert. Er funktioniert gut. Er funktioniert auch nach unseren Planungen in der Zukunft gut.
Jetzt sind ja eine ganze Reihe von Wasserspartipps mittlerweile durchaus beim Verbraucher angekommen. Herr Alzheimer, niemand lässt jetzt beim Zähneputzen noch das Wasser laufen und jede neuere Klospülung hat auch eine Spartaste. Wie wichtig sind denn solche Anstrengungen auf die Strecke und Masse gesehen? Also zum Beispiel für die Rhein-Main-Region, das sind ja wahnsinnig viele Verbraucher.
Ja, genau. Also erstens, es sind wahnsinnig viele. Es ist ein wachsender Ballungsraum. Wenn Sie die Stadt Frankfurt nehmen, ist das eine Stadt, die sogar tagsüber ganz viele Pendler hat, also eine besondere Belastung, die dann alle Wasser auch verbrauchen. Aber es gilt festzuhalten, im engeren Sinne, wir sind kein Wassermangelgebiet. Auf der anderen Seite, Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins und wir sollten sehr vorsichtig und auch sparsam mit diesem Lebensmittel Nummer eins umgehen. Und deshalb gibt es da auch viele Hinweise und Tipps, die auch die Mainova in Prospekten sozusagen ausgibt. Also vorsichtiger Umgang mit diesem Lebensmittel. Man muss natürlich auch sagen, Wassergewinnung und Verteilung erfordert immer eine gewisse Infrastruktur. Und diese Infrastruktur sollte auch ausgelastet sein, weil ansonsten die spezifischen Kosten zu hoch werden oder man für Hygienemaßnahmen Spülungen oder ähnliche Dinge vornehmen
was,
muss.
Was meinen Sie
also
damit?
Also das heißt, wir sollten vorsichtig mit diesem Lebensmittel Nummer eins umgehen, aber das geschieht auch schon, ich glaube sogar sehr vorbildlich.
Was meinen Sie, man sollte die Infrastruktur gut nutzen?
Wenn jetzt sozusagen der Appell käme, das Wachstum, wir sollten vorsichtig umgehen, um das Wachstum der Infrastruktur sozusagen auf das nötigste Maß zu beschränken. Aber jetzt sozusagen um jeden Preis das Wasser zu reduzieren, das würde auch Gefahren birgen, auch kostenseitig, denn diese Infrastruktur muss bewirtschaftet werden. Wasser muss auch fließen, das ist auch ein Hygienegrund.
Also das auch das Abwasser, also, wenn alle nur noch mit der Spartaste unterwegs sind. Dann wird das Abwasser nicht mehr ordentlich fließen, heißt
das. Genau, wenn man das in einem übertriebenen Szenario sieht. Aber für mich ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, man soll vorsichtig sein, sparsam sein, aber das geschieht auch schon sehr gut. Ich glaube, bei jedem Gebäude, bei jeder Renovierung und auch im Bewusstsein der Menschen, auch der jungen Menschen, ist dieser vorsichtige Umgang eigentlich recht gut verankert.
Und wir müssen noch nicht aufhören, den Garten zu sprengen.
Nein, das müssen wir nicht. Und wie gesagt, wir sind kein Wassermangelgebiet und wir haben eine hervorragende klimaunabhängige Möglichkeit, im Hessischen Ried eben Grundwasserspiegel aufzubauen aus dem Flusswasser des Rheines. Und wir sind deshalb auf der sicheren Seite. Das ist ein Glücksfall für diese Region.
Dr. Konstantin Alzheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, entwarnt. Wir haben noch keine trockene Periode, in der wir uns Sorgen machen müssen. Besten Dank. Kar Waseda, so schnell kann das also nicht passieren, das ist doch auch beruhigend. Die Wasserversorgung ist eine sehr technische Angelegenheit. Der direkte Kontakt mit dem Wasser kann allerdings eine sehr sinnliche Angelegenheit sein, poetisch beschrieben bei John von Düffel.
Es ist wahr, dass die Farbe des Himmels, die Helligkeit und der Schein des Lichts dem Wasser sein Gesicht geben, genauso wie sich durch den Zug einer Wolke das Gesicht des Wassers völlig verändern kann. Helles, freundliches Wasser, plötzlich ergraut, versteinert oder umgekehrt dunkles, drohendes Wasser durch die Berührung eines Sonnenstrahls unvermittelt auflacht, glitzert und glänzt. Und dennoch flossen Orpe und Diemel unter ein und demselben Himmel dahin. Zwei Flüsse mit entgegengesetzten Gesichtern, zwei Flüsse mit entgegengesetzten Gerüchen, keine 300 Meter voneinander entfernt, und zwischen ihnen die Missgunst und die Sommer unserer Kindheit. Unmöglich zu sagen, wie oft ich an diese Flüsse gedacht, wie oft ich von ihnen geträumt habe, wie viele Nächte es mich hingezogen hat zu ihnen, wenn ich durch schlafende Städte zog, trockene, flusslose Städte, auf der Suche nach dem Wasser, auf der Suche nach der Bewegung des Wassers und oft bis in die Morgenstunden an irgendeinem Teich saß oder einem veralkten Straßengraben, dessen Wasser nicht floss, sondern nur die eine Richtung kannte, die des Sterbens, des Versickerns und Versiegens. Wasser, das sich in der Erde selbst begrub. Und es ist mir leicht, dies zu sagen, jetzt, wo der breite Strom des Rheins das Land vor mir teilt und öffnet und eine glatte Bahn in die Ferne zieht.
John von Düffel vom Wasser. Später blättern wir weiter. Bis hierhin haben wir in unserer Sendung uns in den Breiten aufgehalten, wo man unseren Titel versteht. Ka Waseda. Genauer in der zwar im Moment relativ trockenen, aber doch sehr gemäßigten Zone. Jetzt stoßen wir in andere Breiten vor und damit in sehr, 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 sehr viel trockenere Gebiete. Dagegen ist alles, was wir bis jetzt besprochen haben, harmlos. Während es hierzulande vielleicht dazu kommen kann, dass wir den Garten nicht mehr so häufig wässern sollten, geht es zum Beispiel in Somalia ums nackte Überleben. Denn wo kein Wasser, da kein Leben. Kein fruchtbares Land, keine Nahrung, nur Hunger und Elend. Die Welthungerhilfe legte heute ihren Jahresbericht vor und macht damit deutlich, woran es wirklich fehlt.
Über 260 Millionen Euro Budget im vergangenen Jahr. Nie zuvor hatte die Welthungerhilfe so viel Geld zur Verfügung. Aber das Geld wird momentan auch besonders dringend benötigt, sagt Vorstandschef Till Warnbeck, vor allem in Afrika.
Die Bilder des Hungers sind zurück. Die waren im letzten Jahr schon wieder da mit der starken Dürre in Ostafrika. Sie sind jetzt noch mal in diesem Jahr viel, viel schlimmer geworden. Es droht eine Hungersnot mit mehr als 20 Millionen Betroffenen.
In Ländern wie Äthiopien oder Burundi fehlt der Regen und die Ernten bleiben aus. Neben Krieg ist der Klimawandel damit für die Welthungerhilfe die größte Herausforderung. Dass selbst wichtige Regierungen inzwischen den Klimawandel bezweifeln, macht Präsidentin Bärbel Diekmann deshalb große Sorgen.
Die Daten sind vollkommen eindeutig. Ich spreche es deshalb noch mal so deutlich auch an, weil die Debatte fast gespenstisch ist, die im Moment den Klimawandel leugnet, zum Beispiel in den USA, wo ja diese Diskussion geführt wird.
Auch deshalb ein Problem, weil aus den USA das meiste Geld kommt. Noch möglicherweise. Insgesamt ist die Zahl der hungernden Menschen im vergangenen Jahr wieder leicht zurückgegangen. Aber auch heute noch hungert jeder neunte Mensch. Die Ursache dafür sieht Vorstandschef Warnbeck vor allem darin, dass Finanzhilfen oft zu spät kommen. So spät, dass tausende Menschen sterben.
Viele Krisen sind vorhersehbar. Die Dürre in Ostafrika ist da ein gutes Beispiel für. Wir wussten seit dem Ende 2016, was sich abgezeichnet hat. Wir konnten ziemlich genau auf den Monat, fast schon auf die Woche, vorhersehen, wann die Speicher leer sein würden. Wir tun allerdings noch nichts. Wir reagieren in aller Regel immer erst dann, wenn es zu spät ist, wenn die Bilder im Fernsehen sind. Aber wir müssen es eigentlich früher tun.
Hilfe im richtigen Moment wäre laut Welthungerhilfe nämlich nicht nur sinnvoller, sondern auch deutlich billiger. Die Organisation fordert deshalb einen neuen Fonds, aus dem die Hilfsgelder kommen sollen. Deutet sich eine Hungersnot an, käme man dann schneller an das Geld. Vorstandschef Till Warnbeck will, dass dieser Vorschlag auch beim G20-Gipfel in Hamburg auf der Tagesordnung steht. Gastgeber Deutschland soll Vorbild sein.
Wir fordern von der Bundesregierung durchaus den Mut, da als Vorreiter voranzugehen und auch anderen Ländern Mut zu machen. Dann ist auch unser Ziel, nämlich Null Hunger, dort, wo wir arbeiten bis 2030, dann ist dieses Ziel durchaus möglich.
Wir wissen, wann die Speicher leer sind, aber tun nichts. Tobias Altehänger über den Jahresbericht und die Forderungen der Welthungerhilfe. Klimawandel führt zu Trockenheit, zu Dürre, zu Hunger, zu Fluchtbewegungen. Von dieser Reihung haben wir eben noch mal gehört. Sie fortgesetzt haben die Forscher der Forschungs- und Beratungsfirma Adelphi im Auftrag des Auswärtigen Amtes. In der Folge schwächt der Klimawandel staatliche Systeme und stärkt den Terrorismus. Dennis Tänzler, Direktor Internationale Klimapolitik bei der Denkfabrik und Beratungsgesellschaft Adelphi. Guten Tag.
Guten Tag.
In der Studie Ihres Institutes wird diese Aussage zum Beispiel mit der Terrormiliz Boko Haram belegt. Ihre Ausbreitung setzt sie in Beziehung zum Austrocknen des Tschadsees. Wie geht das zusammen?
Ja, was man beobachten kann, eigentlich schon auch gerade am Tschadsee seit den 70er Jahren, ist, dass es durch den Klimawandel immer weniger Niederschläge gibt, sind über 50% weniger Regentage zu verzeichnen, was für die Bevölkerung in der Region einfach bedeutet, dass vielfach Einkommensmöglichkeiten schrumpfen. Und das ist genau da, wo Terrormilizen wie die Boko Haram ansetzen können, an diese Unzufriedenheit, an diese Perspektivlosigkeit, um sich dann dieses als Nährboden zu nutzen für ihre jeweiligen Ziele. Das heißt, der Klimawandel verursacht hier keinen Terror, aber er verstärkt das Umfeld, in dem sich Terrorismus zum Beispiel ausbreiten kann.
Indem dann diese Organisationen genau in diese Lücke springen und den Leuten helfen und sie so für sich gewinnen.
Ja, indem sie eben diese wegfallenden Einkommensmöglichkeiten sich zunutze machen, vielleicht eben entsprechend ein Angebot zu machen haben, was dann mehr Perspektive, was dann auch auf einer anderen Ebene Sicherheit gewährleistet. Das ist kein Automatismus, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist punktuell dann der Fall, aber insgesamt trägt es eben dazu bei, dass über die indirekten Verlinkungen mit dem Klimawandel auch so eine Stärkung dieser Bewegung stattfindet.
Aber wenn man diese Zusammenhänge kennt, wenn man sie analysiert hat, auch über Wassermangel, Hunger, Dürre und dann eben diese Empfänglichkeit, kann man diese Erkenntnis dann auch nutzen, um diese Kausalität zu durchbrechen?
Ja, sehr wohl. Es ist jetzt nicht so, dass dort, wie gesagt, ein Automatismus besteht, sondern wir sind durchaus in der Klimapolitik auch handlungsfähig in der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist in den entsprechenden Regionen, wie jetzt etwa am Tschadsee, besonders schwierig, weil die Staaten oftmals nur über sehr schwache Steuerungsfähigkeiten verfügen. Das bedeutet konkret, sie sind nicht immer in der Lage oder eher selten in der Lage, auch die Grundbedürfnisse überhaupt der Bevölkerung befriedigen zu können, diese Wahlmöglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen. Aber im internationalen Klimakontext, so wie er auch im Pariser Abkommen festgehalten worden ist, geht es eben darum, diese negativen Entwicklungen über langfristige Anpassungsprozesse aufzufangen.
Was heißt das genau? Also wenn Sie jetzt gerade auch in Bonn an den vorbereitenden Klimaverhandlungen teilnehmen, was genau, über welche Maßnahmen genau redet man dann?
Das setzt auf recht unterschiedlichen Ebenen an. Das eine ist tatsächlich, sich auf diese Entwicklung vorzubereiten, die sogenannte Resilienz der entsprechenden Gesellschaften zu stärken. Das bedeutet die Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Dürreereignissen zum Beispiel. Das bedeutet ganz konkret, dass man eben zum Beispiel die Landwirtschaftspolitik reformiert, dass man die modernisieren kann, überhaupt zu einer gerechteren Verteilung beiträgt. Das bedeutet aber auch, sich zu überlegen, was wir in dem Moment tun, wenn Klimawandel sich gar nicht mehr vermeiden lässt. Das heißt, wenn Anpassung nicht mehr richtig funktioniert, dafür gibt es zum Beispiel Versicherungsansätze, zum Beispiel wenn Ernteerträge hinter den üblichen Mengen zurückbleibt, dass man entsprechend Kompensationen an die Länder oder eben auch an einzelne Regionen bezahlt. Das wird jetzt immer mehr genutzt. Das wird auch international durch die Bundesregierung unter anderem eben auch mit unterstützt. Und das sind Ansätze in diese Richtung.
Das ist jetzt, also solche Maßnahmen oder Ansätze spielen alle vor Ort in den Dürregebieten. Jetzt kommen wir mal wieder zurück in unserer Sendung zu den gemäßigten, also eher satten, feuchten Klimazonen, in der wir ja auch leben dürfen. Die G20-Staaten sind sich ja im Grunde einig, dass weltweit auch die Wasserverschwendung eingedämmt werden müsse. Der durchschnittliche US-Amerikaner benötigt 300 Liter Wasser für seine direkten Alltagsverrichtungen. Wir Deutschen noch 124. Und dazu kommt noch das sogenannte virtuelle Wasser, was wir verbrauchen, für eine Tasse Kaffee zum Beispiel 140 Liter Wasser oder für ein Kilo Rindfleisch 15.000 Liter oder ein Baumwoll-T-Shirt 2.500. Das ist ja Wasser, was wir nicht hier in Deutschland oder in den USA dann verbrauchen, sondern ganz woanders. Hat unser Verhalten dort auch eben Einfluss auf Wassermangel, Hunger und die Folgen?
Ja, die Konsumentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an sich, und Sie haben das virtuelle Wasser angesprochen, sind extrem wichtig, um diese Ziele auch nicht nur von Paris, sondern auch die globalen Nachhaltigkeitsziele am Ende tatsächlich umsetzen zu können, erreichen zu können bis 2030, hier eben gegen die Wasserverknappung vorzugehen. Gleichzeitig muss man sehen, dass an sich wir da in dieser Hinsicht auch eine stärkere Bevölkerungsdynamik weltweit auch ausmachen und dass es auch durchaus ja Verbesserungen auch bei Einkommensmöglichkeiten gibt. Das bedeutet aber auch, dass diese Entwicklung dazu beitragen, dass zum Beispiel mehr Fleisch nachgefragt wird und in Gesellschaften, die das bisher sich vielleicht noch nicht unbedingt leisten können, was wiederum das, was Sie beschrieben haben, noch stärker forciert. Damit kommt den Industrieländern nochmal in gesondertem Maße eine starke Verantwortung zu und damit auch deren Bevölkerung. Also liegen wir wieder bei uns in unseren Alltagsgewohnheiten, hier Dinge zu ändern. Das ist der tägliche Wasserverbrauch, das ist das Nahrungssystem, das geht bis hin zur Kleidung.
Könnte man natürlich auch sagen, das sind Luxusprobleme, der ein oder andere Liter. Was macht das schon? Gleichzeitig gibt es rund 900 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Müsste man nicht viel schneller und dringender dort was tun?
Na, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Den Zugang zum Beispiel zum Wasser, aber auch zum Nahrungsmittel an sich, also um das jetzt auch durchaus breiter zu fassen, und das ist ja an sich am Ende ein Menschenrecht, was unmittelbar gewährleistet werden muss. Das ist nicht davon zu trennen, dass wir an sich auch hier unseren Beitrag leisten müssen in den Industriestaaten, sondern das ist dann eben eine Doppelstrategie, die beim eigenen Alltagskonsum anfängt und eben dann bis dahin reicht, dass jetzt zum Beispiel unter der deutschen G20-Präsidentschaft auch politische Initiativen auf den Weg gebracht werden, um an diesem Mangel, diese Defizite, die Sie da skizziert haben, anzugehen.
Erkenntnisse und Einschätzungen über weltweite Wasserzusammenhänge von Dennis Tenzler, Direktor Internationale Klimapolitik bei der Denkfabrik und Beratungsgesellschaft Adelphi. Herzlichen Dank. Kawaseda, Neuigkeiten aus der gemäßigten Zone, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal einen sinnlichen Sprung ins Wasser. Mit dem Wasser eins werden, findet auch John von Düffel, kann man, wenn man darin eintaucht.
Seltsam ist nur, dass meine Angst vor dem Wasser wuchs, je besser ich schwimmen konnte. Je mehr unterschiedliche Schwimmstile ich erlernte, je sicherer und vielleicht sogar eleganter ich sie beherrschte, desto größer wurde meine Angst. Ich bin in zahllosen Staffeln geschwommen, habe viele Jahre hart die verschiedensten Disziplinen trainiert, mich schließlich auf Marathonstrecken im Freistil spezialisiert und regelmäßig halbe Tage im Wasser verbracht. Aber die Angst wurde größer, von Mal zu Mal. Die Angst während der letzten Schritte zum Beckenrand, die Angst beim ersten Blick aufs Wasser, in dem sich die Tribüne spiegelte, mit den Zuschauereien, die einen Wettkampf der Schwimmer sehen wollten, wo wir doch wussten, dass wir neben den Startblöcken noch einmal Wasser schöpften und es uns ins Gesicht rieben, dass es ein Wettkampf, ein Überlebenskampf ganz allein gegen das Wasser werden würde, für jeden Einzelnen von uns. Wir wussten, dass das erste Eintauchen ins Wasser der Sprung in eine große Einsamkeit sein würde, dass es nichts und niemanden gab, der uns auf den bevorstehenden Kilometern beistehen konnte. Es gab nur noch das Einschlagen der Arme, das Rattern des Beinschlags und nichts als Wasser, Entfernung und Atem. Wir wurden Teil jenes übergeordneten Organismus, dessen genaue Pulsfrequenz man erreichen musste. Nur wer den regelmäßigen Pulsschlag dieses Elements exakt traf, hielt und darin aufging, den nahm das Wasser auf wie einen Teil seiner selbst.
John von Düffel vom Wasser. Wasser macht ihm Angst, aber wenn man Glück hat, kann man beim Schwimmen eins werden mit dem Wasser. Auch beim Schwimmen durch einen Fluss mit zweifelhafter Wasserqualität. HR2, der Tag. Jetzt haben wir gesprochen über dramatische Dürren, zum Beispiel in Ostafrika, und vor diesem Hintergrund verhältnismäßig harmlose Trockenperioden hierzulande. Deutlich geworden ist aber sehr wohl, dass egal wo auf der Welt der Klimawandel die Wassersituation verschärfen wird und bereits verschärft. Umso wichtiger ist es, sorgsam mit den vorhandenen Wasservorräten umzugehen. Professor Andreas Fahrt, Chemiker und Abwasserforscher an der Hochschule Furtwangen, wollte darauf aufmerksam machen und hat den Rhein in seiner gesamten Länge über 1231 Kilometer durchschwommen. Guten Tag, Herr Professor Fahrt.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Hatten Sie denn auch mal Angst oder haben Sie sich eher als Teil dieses übergeordneten Organismus Rhein gefühlt?
Also Angst vor dem Wasser hatte ich eigentlich die ganze Zeit nicht. Im Gegenteil, habe mich da sehr wohl gefühlt. Der von Düffel hat ja auch von der Einsamkeit gesprochen und die habe ich da auch miterlebt. Es war ruhig, abseits der hektischen, schnelllebigen Welt war das durchaus sehr angenehm, da einzutauchen. Also vor dem Wasser selbst hatte ich nie Angst. Mehr vor der Schifffahrt oder vor den Substanzen oder Bakterien, die sich im Wasser befinden. Die können einem teilweise schon eher Angst machen.
Mit der Suche nach diesen Substanzen war Ihre Botschaft verbunden. Warum sind Ihnen denn als Chemiker die Flüsse so wichtig?
Ja, Sie haben es auch angesprochen, also unsere Wasserversorgung hängt auch an den Flüssen. Gerade am Rhein, den ich durchschwommen habe, 22 Millionen Menschen leben vom Rhein als Trinkwasserquelle. Nicht direkt, aber über Uferfiltration wird das Wasser nochmal filtriert und in Wasserwerken auch aufbereitet und dann steht das Wasser als Trinkwasser zur Verfügung. Und das brauchen wir auch, weil unsere Brunnen, unsere Grundwässer mittlerweile auch sehr stark belastet sind. Man denke ja an Nitrat, haben auch schon vielfach gehört, durch die Massentierhaltung hauptsächlich, ist fast mehr als 40% unserer Brunnen in Deutschland mit Nitrat verseucht. Und es gibt einige Gemeinden, die nur Trinkwasser zur Verfügung stellen können, wenn sie gute Brunnen mit schlechten Brunnen mischen. Und das zeigt dann, dass wir unsere Flüsse dahingehend doch immer öfter heranziehen müssen, um unsere Trinkwasservorräte aufzufüllen.
Sie haben aber auch noch ganz andere Stoffe gesucht und auch gefunden, Proben entnommen an ganz vielen verschiedenen Stationen. Was haben Sie denn Bedenkliches noch gefunden?
Bedenkliches war so die Summe an Spurenstoffen, wie man so schön sagt. Also wir haben 128 verschiedene Substanzen gefunden, die an einem Passiv-Sampler, das ist, sagen wir mal, eine künstliche Fischhaut aus Kunststoff, die an meinem Bein befestigt war, die haben sich da angelagert und die haben wir dann später wieder heruntergezogen, extrahiert und haben geschaut, was ist denn da alles dabei. Und das waren Pestizide, Pharmazeutika, Süßstoffe, Industriechemikalien, also eine ganze Palette, die man da noch findet, die offensichtlich nicht in den Kläranlagen, so wie sie standardmäßig betrieben werden, in dem dreistufigen System eliminiert werden, herausgezogen werden. Man findet die immer noch. Das ist vielleicht für den Menschen weniger bedenklich, wohl aber für den Fischbestand oder die Lebewesen, die im Wasser sich aufhalten. Und am Ende der Nahrungskette steht auch wieder der Mensch. Und dann kann das schon auch einen Einfluss nehmen auf unser Ökosystem. Wenn über 100 Tonnen Süßstoffe pro Jahr Richtung Nordsee fließen, dann kriegt der Begriff Süßwasser doch eine ganz andere Bedeutung.
Aber was ist daran jetzt so dramatisch? Oder also Süßstoff ist das eine, das andere natürlich aber auch was noch, was uns vielleicht dann irgendwann wieder einholt?
Das ist ein guter Punkt. Das ist gerade das neue Thema, was wir auch untersucht haben, sind Mikroplastik, also kleinste Kunststoffteilchen, die sich in Flüssen auch befinden, auch in Meeren, das kennen wir ja schon, aber die werden auch von Flüssen transportiert. Auch von Nebenflüssen, da findet man sehr viele Plastikreste, die eingetragen werden, unsachgemäß entsorgt, sage ich mal, und die verkleinern sich. Entweder ist das Mikroplastik schon in Kosmetikartikeln enthalten oder aus Kunststoffflaschen, die man unsachgemäß wegwirft, zerreibt mechanisch der Rhein. Das hört man auch am Grund, dass da einiges vor sich geht, mechanisch zu Mikroplastikteilchen. Und daran bleiben auch vermehrt Schadstoffe hängen. Da ist die Konzentration an solchen Mikroplastikteilchen oftmals deutlich größer als in dem Liter Wasser in seiner Umgebung. Und die Fische und Lebewesen in den Gewässern, die unterscheiden nicht zwischen Plankton und Mikroplastikteilchen. Die nehmen das auf. Und dann können diese Schadstoffe auch in das Gewebe eingelagert werden. Und man am Ende, wie ich gesagt habe, steht der Mensch, der vielleicht den Fisch zu sich nimmt oder Trinkwasser aus dem Rhein, was nicht achtsam filtriert worden ist. Also auch die Kosten steigen da immens. Je verschmutzter das Gewässer ist, umso mehr muss man intensiv einbringen, um daraus trinkbares Wasser zu machen.
Süßstoff dagegen klingt ja eigentlich harmlos. Also der fließt da rein, weil wir den wieder ausscheiden. Der wird nicht verarbeitet, dann landet er im Rhein. Macht doch eigentlich nichts, oder?
Denken wir. Aber ich denke, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, was da pro Jahr an Tonnagen in die Nordsee fließt, wird es Sicherheit irgendwann Einfluss auf unser Ökosystem haben, auf Lebewesen, die da leben. Und wenn wir das dann bemerken, feststellen, dann ist es zu spät, das Rad wieder zurückzudrehen. Und so ist es in ganz vielen Stoffen, die sich im Rhein aufhalten. Diclofenac dachte man auch zunächst, das wäre unbedenklich. Also für den Mensch ist es auch unbedenklich, es ist ein Schmerzmittel. Da gab es 2006, kam es zum riesen Geiersterben in Indien, weil diese Aasfresser eben diesen Wirkstoff nicht verarbeiten, nicht verstoffwechseln könnten. Trifft allerdings auch Wasserlebewesen, zum Beispiel die Regenbogenforelle, deren inneren Organe werden durch Diclofenac geschädigt. Also wir wissen noch einiges nicht über diese 128 Stoffe, die in den Gewässern treiben, was sie sonst noch alles für Auswirkungen haben.
Es klingt nicht so richtig lecker, Herr Fahrt, was Sie da erzählen. Sie sind aber 28 Tage lang immer wieder in diese Brühe reingestiegen. Haben Sie sich dabei immer wohlgefühlt?
Ja. Also es war sicher deutlich angenehmer, als dass bei dem Herrn Pechstein der Fall war, der 1969 durch den Rhein geschwommen ist, noch vor der Sandows-Katastrophe. Also dort war der Rhein tatsächlich eine stinkende Kloake. Das ist da mittlerweile nicht mehr. Es hat sich sehr viel getan. Es Mittlerweile kann kein Industriebetrieb mehr Wasser einfach sorglos einleiten. Es gibt nur noch indirekt Einleiter, aber Kläranlagen, die dreistufig arbeiten. Da gibt es Grenzwerte, die festgelegt worden sind. Also es hat sich einiges verbessert.
Und dann aber täglich da 8 bis 10 Stunden drin zu verbringen, das schadet Ihnen oder hat Ihnen nicht geschadet?
Also ich hatte eine offene Hautstelle, da haben sich Bakterien eingenistet, das hat zu einer Infektion geführt. Also die es ist bakteriell nicht unbedenklich im Rhein, sich länger aufzuhalten. Wenn das Immunsystem intakt ist und man keine offenen Stellen hat, natürlich über Mundschleimhäute können auch Bakterien noch aufgenommen werden, ist es hängt auch von der Jahreszeit ab, nicht ratsam, sich länger darin aufzuhalten.
Also nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Sie wollten ja aber auch nicht vor allen Dingen jetzt die Massen dazu motivieren, sondern Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass was getan werden muss. Analysiert haben Sie jetzt schon, was brauchen wir denn? Eine bessere Reinigung unseres Abwassers?
Das brauchen wir auf jeden Fall, weil die Wassermengen sind begrenzt. Wir haben so 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser auf unserer Erde, wobei allerdings hauptsächlich als Salzwasser, 3% davon ist Süßwasser, und wenn man das trinkbare Wasser da noch abzieht, bleiben noch 0,6% übrig, und diese 0,6%, die hatten wir zum Anbeginn unserer Zeitrechnung im Jahre 0 für 300 Millionen Menschen, und jetzt müssen sie für 8 Milliarden Menschen ausreichen. Das zeigt schon, dass Wasser knapp ist, da gibt es keine Alternative, wie beispielsweise für die Energie.
Also und dann brauchen wir andere Klärtechnik oder
was? Klärtechnik, ja, start of the pipe, würde ich sagen. Also dort beginnen, wo die Schadstoffe anfallen, wo Konzentrationen hoch sind. Da macht es mehr Sinn, oder ich würde sagen zusätzlich zu Kläranlagen, damit die Kläranlage nicht den wahnsinnigen Mix von so vielen Stoffen auf einmal verdünnt bearbeiten müssen. Da ist die Effektivität natürlich schlechter, als wenn man das gleich zu Beginn tut, dort wo die Chemikalien verwendet werden. Ich möchte nicht verteufeln, aber man kann sie bearbeiten. Die Industrie macht es teilweise, in Krankenhäusern wird es nicht unbedingt immer gemacht, die Bakterien, die Antibiotika alle abzubauen im Abwasser. Die landen genauso in den Kläranlagen wie die Abwässer von landwirtschaftlichen Betrieben, wie die Abwässer von unseren privaten Haushalten. Und überall dort könnte man direkt vor Ort schon was tun.
Da wird also einfach noch zu viel auch einfach weggeschüttet, was dann einfach auch eben zum Beispiel im Rhein landet. Ihr nächstes Projekt ist in den USA. Am 24. Juli steigen Sie in den Tennessee River. Was erwartet Sie dort?
Ich hoffe auch ein sauberer Fluss. Das haben mir die Experten dort auch bestätigt. Also ich würde zum Beispiel nicht in einem asiatischen Fluss schwimmen. Aber das Projekt hat, wie gesagt, auch in den USA Verbreitung gefunden. Und ich habe mit meinen dortigen Kollegen mich länger unterhalten über Abwasserqualitäten, und da ist die Entscheidung gereift, dass wir das ganze Equipment, was wir jetzt aufbereitet haben für den Rhein, es wurden auch einige Fehler gemacht, das müssen wir eigentlich nochmal einsetzen. Und das macht, finde ich, durchaus auch spannend, einen europäischen Fluss wie den Rhein mit dem amerikanischen zu vergleichen, was das Thema Mikroplastik angeht, Süßstoffe, Hormone, und sonstige Stoffe, die wir so einleiten. Textilien wurde auch schon genannt, Fasern aus unserer Kleidung.
Dann viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Professor Andreas Fahrt. Die Erfahrungen mit dem Rheinwasser kann man unter Rheines Wasser nachlesen als Buch oder auch rheineswasser.eu, jeweils mit dem H für den Fluss Rhein. Und das war der Tag für heute am ersten heißen Tag des Jahres. Ka Wasä da haben wir hier in der gemäßigten hessischen Zone gefragt und gehört, unser Wasser ist sicher. Es ändert sich zwar einiges, der Winter war trocken, das Frühjahr auch, aber wir müssen noch lange nicht wirklich besorgt sein. Die Sorgen sind eher in anderen Teilen der Welt berechtigt. Da sind die Herausforderungen für Klimapolitik, Hilfsprogramme und Entwicklungszusammenarbeit und ein bisschen was können wir hierzulande auch tun, letzten Endes ja in unserem eigenen Interesse. Morgen wird es erstmal regnen, zum Glück müssen wir dann sagen. Bis dahin genießen Sie die Temperaturen. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielleicht gehen Sie ja aufs Wasser, so wie King George. Der ließ sich dabei vor fast genau 300 Jahren von dieser Musik von Händel begleiten, der sie eigens für ihn komponiert hatte.